Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host, lieber Eberhard, bist einmal mehr du, Eberhard Bachem, Notarassessor bei der Rheinischen Notarkammer, bei uns eingesetzt, ja, im Referat für allgemeines Zivilrecht, Immobilienrecht, Beurkundungsrecht. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und auch ein Hallo an alle lieben Hörerinnen und Hörer.
Auf deine letzten Folgen hin habe ich nicht nur viel positives Feedback zum Inhalt der Folgen erhalten, sondern auch zu deinem wunderbaren Dialekt. Also du bist jederzeit herzlich eingeladen, hiermit von Seiten der Hörerschaft übermittelt durch mich als Boten, auch in dieser Folge dich nicht zu sehr um Hochdeutsch zu bemühen, sondern gerne auch in deinem Heimatidiom zu sprechen, falls du möchtest.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, wir haben einen Fall mitgebracht heute zur Besprechung. Den hattest du vorgeschlagen, weil du derlei Fälle momentan häufig bearbeitest in deiner Zuständigkeit in unserem Referat für allgemeines Immobilienrecht. Es scheint was zu sein, was wir momentan öfter haben, also was momentan öfter vorkommt. Ich erkläre einmal, worum es geht. Wir haben einen notariellen Kaufvertrag über eine Immobilie, der wird beurkundet. Alles sieht soweit ganz gut aus. Wir haben im Grundbuch ein paar Besonderheiten oder ein paar Auffälligkeiten. Und zwar sind da 4 Belastungen eingetragen in Abteilung 3. Zum einen 2 ganz normale Grundschulden für Banken, aber auch 2 Zwangssicherungshypotheken. Einmal für das Finanzamt und einmal für eine Gemeinde. Das heißt, es wird schon so ein bisschen ersichtlich, okay, also der Verkäufer hat offene Rechnungen, die er mal begleichen sollte. Aber es sieht so aus, nach den Beträgen, die da eingetragen sind, als könnte man aus dem relativ hohen Gesamtkaufpreis, der hier so bei etwa 900.000 Euro lag, das auch alles begleichen. Also der Notar, die Notarin macht jetzt nichts weiter Besonderes, sondern beurkundet im Grunde einen ganz normalen Grundstückskaufvertrag mit den üblichen Voraussetzungen auch für die Fälligkeit, nämlich unter anderem eben die Sicherung der Lastenfreistellung bezüglich aller nicht vom Käufer übernommenen Belastungen, die im Grundbuch vor oder mit der Vormerkung eingetragen werden. Also wir stellen uns vor, ganz normale Konstellationen, ein bisschen ungewöhnliche Belastungen im Grundbuch, aber der Kaufpreis sollte nach der jetzigen Lage ausreichen. Also die Notarin, der Notar übernimmt jetzt zu diesem Stadium des Verfahrens keine besonderen Sicherungsvorkehrungen im Hinblick auf etwaige künftige Vorfälle. Und dann passiert also Folgendes. Die Löschungsbewilligungen werden eingefordert. Es geht auch soweit alles beim Notar in der Form ein, wie er sich das vorstellt. Aber dann kommen, noch bevor der Kaufpreis fällig gestellt wird, die Käufer zum Notar und legen dem Notar, der Notarin, ein Schreiben des Finanzamts vor. Und dieses Schreiben ist überschrieben mit Pfändungs- und Einziehungsverfügungen. Also die Käufer erhalten jetzt ein Schreiben vom Finanzamt und da wird jetzt gepfändet. Da wird gepfändet was? Gepfändet wird der gesamte Kaufpreisanspruch des Verkäufers gegen die Käufer, insgesamt also in Höhe von knapp 900.000 Euro, wegen einer noch offenen Forderung in Höhe von ca. 250.000 Euro. Also das Finanzamt will einen ganzen Haufen Geld. Es wird alles überschlagsmäßig addiert und man stellt dann fest, naja, okay, also das, was jetzt die 4 Rundpfandrechtsgläubiger wollen und das, was das Finanzamt will, zusammen ist es mehr als diese 900.000 Euro. Also es sieht so aus, als würde das, was der Verkäufer insgesamt schuldet, nicht genügen, um hier eben alles mit dem Kaufpreis dann entsprechend abzudecken. Und die Frage ist jetzt im Grunde, was macht man in einer solchen Situation als Notar? Man hat den Kaufpreis noch nicht fälliggestellt, man erfährt aber, dass dem Käufer eben dieses Schreiben zugestellt wurde, aus dem sich ergibt, dass der Kaufpreis in voller Höhe gepfändet wurde. Die Kaufvertragsurkunde enthält eine Passage, die wir dann doch für die spätere Bearbeitung dieses Falls brauchen. Die lese ich jetzt einmal wörtlich vor. Da heißt es unter dem Abschnitt für die Kaufpreisfälligkeit wie folgt: Stehen Genehmigungen oder Lastenfreistellungsdokumente unter Zahlungsauflagen, teilt der Notar oder die Notarin dies den Beteiligten ohne weitere Prüfung mit. Der Kaufpreis kann insoweit bei Fälligkeit nur durch Erfüllung solcher Auflagen erbracht werden, ist also zweckgebunden, ohne dass der Zahlungsempfänger hieraus eigene Rechte erwirbt. Also das ist wichtig für das Verständnis und auch für die Konsequenzen dessen, was dann im Nachhinein ausgeführt wird. Ich lese nochmal den entscheidenden Satz vor. Der Kaufpreis kann insoweit bei Fälligkeit nur durch Erfüllung solcher Auflagen erbracht werden, ist also zweckgebunden, ohne dass der Zahlungsempfänger hieraus eigene Rechte erwirbt. Und die Fragen, die wir jetzt zu konkret diesem Fall bekommen haben, lauten also zusammengefasst, ja, was mache ich denn jetzt? Also was macht man denn jetzt in diesem Fall als Notar? Kann man jetzt einfach fälligstellen? Kann man nicht fälligstellen? Muss man irgendjemanden auf irgendwas hinweisen? Also wie geht man damit um? Und natürlich auch daneben, wie ist jetzt eigentlich so die materielle Rechtslage? Also was passiert da eigentlich durch diese Pfändung? Eberhard, du hast dich da reingegraben, du konntest dabei auch aufbauen auf ein paar Gutachten aus der Vergangenheit, weil wir das ja immer wieder haben. Jetzt momentan scheint es ein bisschen Konjunktur zu haben, das Thema, aber wir sind da natürlich schon relativ häufig damit befasst gewesen. Hier haben wir jetzt eben diesen Fall Pfändung durch das Finanzamt. Also das Finanzamt sagt, ja, also über das hinaus, was wir da grundpfandrechtlich abgesichert haben durch diese Zwangssicherungshypothek, kriegen wir auch im Übrigen noch sehr viel anderes und sehr viel mehr Geld von dem Verkäufer. Und das hätten wir jetzt ganz gerne bei dieser Veräußerung irgendwie doch, ja, würden wir gerne auch was abbekommen von dem Kuchen, der jetzt hier entsprechend dann verflüssigt wird oder von dem Geld, das jetzt hier dann eben auf den Tisch kommen soll. Sei so nett, fang mal an, wie geht's los mit so einem Fall? Welche Fragen stellen wir uns als erstes?
Ja, vielen Dank, Andreas, für die Zusammenfassung des Sachverhalts. Es ist tatsächlich so, dass es in letzter Zeit vermehrt aufkommt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist dann doch so, dass es ja Fälle sind, die jetzt nicht, sagen wir mal, im Notaralltag jetzt jeden Tag vorkommen, aber dann doch, wenn sie dann vorkommen, doch für große Verwirrung sorgen oder doch für großes, was macht man jetzt eigentlich?
Also jedenfalls für Fragezeichen.
Ne? Genau, jedenfalls
für Fragezeichen. Sagen, also du hast ja selber lange auch als Assessor gearbeitet. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nie erlebt.
Nee, ich also auch nicht.
Ist halt was einfach selten vorkommt. Ja? Aber wenn es dann vorkommt, dann sitzt man halt da und denkt sich so, oh, Pfändung klingt jetzt nicht so gut.
Genau. Ja, okay. Ja, damit man jetzt im Prinzip mal den Einstieg in diesen Fall findet, muss man sich zunächst mal fragen, was sind überhaupt die Folgen einer wirksamen Pfändung? Mhm. Und das beantwortet sich jetzt im konkreten Fall. Das ist ja hier eine Pfändung, die durch das Finanzamt bewirkt wurde. Und das beantwortet sich nach § 309 Abgabenordnung. Vielleicht wärst du so nett, uns den einmal vorzulegen.
Ja, also eine Vorschrift aus der Abgabenordnung, weil es ja hier um die Pfändung wegen etwaiger Steuerschulden geht. Da heißt es unter 309 Pfändung einer Geldforderung wie folgt in Absatz 1. Soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat die Vollstreckungsbehörde dem Drittschuldner, der Drittschuldner ist jetzt hier der Käufer, schriftlich zu verbieten, an den Vollstreckungsschuldner, das ist der Verkäufer, zu zahlen und dem Vollstreckungsschuldner schriftlich zu gebieten, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihrer Einziehung, zu enthalten, die sogenannte Pfändungsverfügung. Dann heißt es weiter, die elektronische Form ist ausgeschlossen und in Absatz 2, Satz 1, die Pfändung ist bewirkt, wenn die Pfändungsverfügung dem Drittschuldner zugestellt ist. Und davon gehen wir jetzt hier aus. Also wir gehen davon aus, dass diese Pfändung bewirkt ist und dass das auch eine wirksame Pfändung war, also für unseren Fall jetzt hier. Aber das heißt, wir haben einmal diese Mitteilung an den Drittschuldner, schriftliches Verbot an den Vollstreckungsschuldner zu zahlen und die schriftliche Mitteilung an den Vollstreckungsschuldner, sich jeder Verfügung über die Forderung zu enthalten, sowie dann eben in Absatz 2, Satz 1 diese Wirksamkeitsvoraussetzung oder diese Anordnung, dass die Pfändung bewirkt ist, wenn die Pfändungsverfügung dem Drittschuldner zugestellt ist. Okay. Das ist der Ausgangspunkt. Es gibt dann eine Parallelvorschrift in der ZPO, wenn wir eine Pfändung einer Geldforderung durch einen privaten Gläubiger haben, also wenn wir außerhalb dieser Sondervorschriften der Abgabenordnung sind. Die Vorschrift ist aber im Wesentlichen parallel gestaltet. Ich lese einmal die wesentlichen Teile daraus vor. Das ist der Paragraph 829 ZPO. Da heißt es in Absatz 1, soll eine Geldforderung gepfändet werden, so hat das Gericht den Drittschuldner zu verbieten, an den Schuldner zu zahlen. Also kommt einem schon sehr bekannt vor, ist eben parallel in der Abgabenordnung auch so geregelt. Satz 2, zugleich hat das Gericht an den Schuldner das Gebot zu erlassen, sich jeder Verfügung über die Forderung, insbesondere ihre Einziehung, zu enthalten. Also das läuft es ganz parallel. Und eben auch hier in Absatz 2, Satz 1, der Gläubiger hat den Beschluss, den Drittschuldner zustellen zu lassen. Okay, also im Grunde, darauf kommt es jetzt für unseren Fall gar nicht so sehr an. Wir haben halt hier diese Pfändung durch das Finanzamt, deswegen sind wir im Paragraph 309 AO. Wäre aber genauso zu behandeln, wenn wir jetzt die Pfändung durch einen privaten Pfändungsgläubiger hätten.
Also was heißt das überhaupt jetzt hier Zahlungsverbot? Also Zahlungsverbot heißt im Endeffekt, wenn dann doch gezahlt wird jetzt hier an den Verkäufer, dann wäre diese Zahlung im Verhältnis zur Vollstreckungsbehörde, zum Finanzamt entsprechend unwirksam, relativ unwirksam nach 135, 136 BGB. Also das nennt man da im Prinzip entsprechend raus und bedeutet konkret, er müsste dann nochmal zahlen.
Also das ist schon die Gefahr. Also wenn der Käufer jetzt sagt, ach hier Post vom Finanzamt, weil der Verkäufer irgendwie Geld schuldet, dann ist mir egal. Ja, hier ab in den Schredder, ich zahle so, wie es mir irgendwie, wie es vereinbart war oder wie es der Notar mir jetzt irgendwie mitteilt und überweise einfach den Restbetrag direkt an den Verkäufer. Das wäre keine gute Idee. Also dann hätte ich eben das Risiko, wenn das Geld weg ist, dass ich dann eben nochmal zahlen muss. Also für den Käufer durchaus, man kann es natürlich lösen, der kann sich dann dran halten, aber ein gewisses Risiko jedenfalls für ihn, wenn er sich nicht dran hält. Der Paragraph 135, 136 BGB, die werden in den Kommentierungen zu diesen Vorschriften dann immer herangezogen. Gesetzliches Veräußerungsverbot, Absatz 1, Satz 1, verstößt die Verfügung über einen Gegenstand gegen ein gesetzliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam. Also da haben wir dann die entsprechende Anordnung dieser relativen Unwirksamkeit dieser Zahlung. Also logischerweise diese Pfändungsverfügung, die den Käufern hier vom Finanzamt zugeht, die ist ernst zu nehmen von den Käufern. Ja. Die Frage ist, aber das ist ja das, was wir uns jetzt auch nähern, was mache ich als Notar oder als Notarin in dieser Situation? Käufer kommen zu mir und legen mir das vor.
Ich habe ja das Problem hier in dem konkreten Fall auch noch, dass ich abzulösende Gläubiger habe. Mhm. Das heißt, ich habe ja hier noch insgesamt, es waren vier Grundpfandrechte, die eingetragen sind, Sicherungshypotheken und Sicherungsgrundschulden. Das heißt, auch diese Gläubiger wollen natürlich irgendwas von dem Kaufpreis haben. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal überhaupt die Frage stellen, wie ist überhaupt diese Sicherung der Lastenfreistellung im Kaufvertrag, was ist das überhaupt? Und in der Hinsicht werden eben verschiedene Lösungsmöglichkeiten vertreten. Also zunächst kommt in Betracht, dass man sagt, in Höhe des abzulösenden Betrags findet eben so eine Art Vorausabtretung statt des Kaufpreises oder eben eine Abtretung. Sie würde natürlich voraussetzen, einen Vertrag zwischen Verkäufer und den abzulösenden Gläubigern. Das heißt, das ist hier eher so ein bisschen abwegig.
Ich ja in der Regel nicht. Also eine Einigung zwischen dem grundpfandrechtlich gesicherten Gläubiger der örtlichen Sparkasse und dem Käufer oder dem Verkäufer, dass jetzt hier die Kaufpreisforderungen zwischen dem Verkäufer und der Bank, dass jetzt hier in der Höhe abgetreten wird, der wird ja nicht zustande kommen tatsächlich.
Genau. Zweite Möglichkeit ist eben ein sogenannter echter Vertrag zugunsten Dritter, 328 BGB. Ich weiß nicht, ob wir den auch einmal gerade vorlesen.
Gerne. Ich mache mal eben das BGB auf. Vertrag zugunsten Dritter, Paragraph 328 Absatz 1. Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern. Also dann hätte der Grundpfandrechtsgläubiger hier das unmittelbare Forderungsrecht, eben die Leistung entsprechend in der Höhe an sich selbst zu fordern.
Ja. Wir haben aber ja hier gerade diese Vereinbarung im Kaufvertrag, wo wir sagen, der Kaufpreis kann insoweit bei Fälligkeit nur durch Erfüllung solcher Auflagen erbracht werden, ist also zweckgebunden und jetzt kommt's, ohne dass der Zahlungsempfänger hieraus eigene Rechte erwirbt. Das heißt, wir sagen hier, ist es gerade eben kein eigenes Forderungsrecht, sodass eben dieser echte Vertrag zugunsten Dritter auch ausscheidet und dann bleibt in aller Regel, und so sind die meisten Kaufverträge, denke ich, formuliert, eben nur der Paragraph 329 BGB übrig.
Da heißt es Auslegungsregel bei Erfüllungsübernahme und der Wortlaut der Norm lautet, verpflichtet sich in einem Vertrag der eine Teil zur Befriedigung eines Gläubigers des anderen Teils, ohne die Schuld zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, dass der Gläubiger unmittelbar das Recht erwerben soll, die Befriedigung von ihm zu fordern. Also aufgrund dieser Auslegungsregel und natürlich hier auch konkret der Formulierungen in dem Vertrag kann man davon ausgehen, dass wir in einer solchen Konstellation sind. Das heißt, der Käufer kann nur schuldbefreiend an diesen Gläubiger bezahlen, aber der Gläubiger erhält seinerseits kein eigenes Forderungsrecht gegenüber dem Käufer, die Zahlung auch zu verlangen. Und das hilft uns jetzt sozusagen dabei, das Verhältnis zwischen dem Finanzamt als Pfändungsgläubiger und den grundpfandrechtlich abgesicherten Gläubigern mal zu eruieren, weil das ist natürlich schon so eine Frage, die uns hier auch hilft bei der weiteren Beurteilung dieses Falls. Was bedeutet das denn? Weil jetzt bin ich ja schon grundpfandrechtlich abgesichert und wenn jetzt einfach später einer kommt, der halt pfändet, ob der mir dann sozusagen meinen Anspruch irgendwie entwerten kann, weil dann plötzlich der Käufer da jetzt irgendwie in voller Höhe an das pfändende Finanzamt zahlen müsste. Also dieses Verhältnis zwischen den grundpfandrechtlich gesicherten Gläubigern und den Pfändungsgläubigern, die dann die Forderung pfänden, das muss man sich natürlich schon hier einmal vergegenwärtigen. Okay, also das wäre sozusagen der erste Schritt bei diesem Punkt. Wir sagen, wir haben hier einen Fall des 329 BGB. Die Grundpfandrechtsgläubiger haben kein eigenes Forderungsrecht. Ja. Trotzdem, was bedeutet es dann für die Pfändung dieser Forderung?
Das ist eine Frage, die hat der BGH bisher immer offen gelassen. Das ist so ein bisschen umstritten. Mhm. Die eine Ansicht sagt eben, diese Zweckbindung, die führt eben zu einem Abtretungsverbot. Und damit eben in einer in Höhe des abzulösenden Betrags bestehenden Unpfändbarkeit. Jetzt löse ich das mal so ein bisschen auf. Also im Endeffekt ist es ja so, dass man sagt, ursprünglich ist diese Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer gerichtet auf Lastenfreistellung, bezogen auf die eingetragenen Gläubiger. Und wenn jetzt das Finanzamt pfändet, wäre dieser Anspruch eben nicht mehr auf Lastenfreistellung gerichtet, sondern auf Zahlung an das Finanzamt und dadurch würde eine Inhaltsänderung des Anspruchs eben eintreten. Das Ganze ist in 399 Variante 1 BGB geregelt.
Ich blättere nebenbei, da heißt es Ausschluss der Abtretung bei Inhaltsänderung oder Vereinbarung. Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann.
Das wäre jetzt hier dann grundsätzlich, oder es nimmt eben eine Ansicht an, dass das hier so eine Inhaltsänderung wäre. Das bedeutet, in Höhe dieses abzulösenden Betrags würde eine Unabtretbarkeit eintreten. Und aus dieser Unabtretbarkeit folgt nach 851 ZPO dann auch eine Unpfändbarkeit. Mhm. Das ist im Endeffekt, das ist eben diese eine Ansicht. Vielleicht lesen wir den 851 noch der Vollständigkeit halber einmal vor.
Jetzt blätter ich schon in der ZPO, jetzt können wir auch das der Vollständigkeit halber noch machen, klar. 851 ZPO, nicht übertragbare Forderungen. Eine Forderung ist in Ermangelung besonderer Vorschriften der Pfändung nur insoweit unterworfen, als sie übertragbar ist. Und wenn sie nicht übertragbar ist, kann sie sozusagen nach der Grundregel auch noch nicht gepfändet werden. Also die Idee ist quasi die, ist natürlich sehr feinsinnig, dass man sagt, der Verkäufer hat gegen den Käufer insoweit gar keinen Anspruch auf Zahlung. Also der Verkäufer gegen den Käufer, sondern einen Anspruch auf Lastenfreistellung. Wo man ja eigentlich sagt, eigentlich will ja der Käufer vom Verkäufer die Lastenfreistellung. Also es gibt ja auch diese neuere BGH-Rechtsprechung, die wir auch hier im Podcast besprochen haben, was ja sich ergibt, wie stark eigentlich auch diese Pflicht des Verkäufers zur Herbeiführung der Lastenfreistellung ist. Aber in diesem Argument dreht man es gewissermaßen um und sagt, der Verkäufer hat gegen den Käufer einen Anspruch auf Lastenfreistellung. Und wenn das Finanzamt jetzt den Anspruch insoweit pfändet, dann ist es ja nicht mehr ein Anspruch auf Lastenfreistellung, sondern ein Anspruch auf Zahlung. Und dann hätte ich eben diese Inhaltsänderung. Also das ist diese eine Ansicht, die hier zu vertreten wird. Ja.
Die andere Ansicht sagt, okay, der Kaufpreis ist dann zwar in voller Höhe pfändbar, aber ich habe ja trotzdem diese Zweckbindung und diese Zweckbindung führt letztlich zu einer Einwendung, nämlich so nach dem Motto, der Pfändungsgläubiger, also sprich das Finanzamt, kann nicht mehr verlangen, als der Verkäufer verlangen kann und der Verkäufer kann ja auch nicht den kompletten Kaufpreis verlangen, sondern eben nur in Höhe dessen, was eben nicht zur Ablösung dieser eingetragenen Gläubiger erforderlich ist.
Das ist immer wieder in dieser Regelung aus unserem Kaufvertrag, in der es heißt, der Kaufpreis kann insoweit bei Fälligkeit nur durch Erfüllung solcher Auflagen erbracht werden. Das heißt, der Käufer kann jetzt nicht sagen, naja, ich zahle jetzt einfach die ganzen 900.000 Euro an den Verkäufer, dann habe ich ja bezahlt und die Forderung ist erloschen. So ist es ja gerade nicht. Also wenn der Käufer diese Kaufpreisforderung zum Erlöschen bringen will, dann muss er eben auch an diese abzulösenden Gläubiger die Beträge bezahlen, die dann entsprechend hier verlangen. Also das ist schon eine wichtige Erkenntnis auch für diese Frage hier. Und dann kann man natürlich schon zu dem Schluss kommen, das halte ich auch für überzeugend, dass man sagt, der Pfändungsgläubiger, also hier das Finanzamt, das ja jetzt den gesamten Kaufpreis gepfändet hat, kann jetzt ja nur das kriegen, was auch der Verkäufer hätte kriegen können. Und der Verkäufer kann ja gar nicht die ganze Zahlung an sich verlangen, sondern nur die Zahlung insoweit, als sie nicht zur Lastenfreistellung benötigt wird. Das Ganze dann natürlich gestaltet dogmatisch im Wege einer Einwendung und nicht im Wege der Unabtretbarkeit. Also ich komme letzten Endes zu einem ganz ähnlichen Ergebnis, nur halt eben dogmatisch über zwei Wege. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist die Frage nicht ganz geklärt, welcher Weg jetzt richtig ist, weil es halt auch nicht darauf ankommt im Ergebnis. Ja.
Die Rechtsprechung hat immer gesagt, das können wir im Prinzip offen lassen, weil in beiden Fällen auf jeden Fall kann das Finanzamt eben nicht den vollen Kaufpreis verlangen, sondern eben nur den Teil Kaufpreis, der auch dem Verkäufer zustünde. Und insofern konnten die es immer offen lassen. Man muss sagen, diese Rechtsprechung, die wir bisher haben, die ging immer nur zu Fällen von Notar-Anderkonten. Mhm. Wir sehen jetzt aber von Seiten des DNOZI eigentlich keinen Grund, warum man das im Direktzahlungsmodell jetzt nicht übertragen sollte.
Das vertreten wir ja mittlerweile seit Jahrzehnten, auch wenn es da an der entsprechenden bestätigten BGH-Entscheidung fehlt, dass man sagt, es kann jetzt nicht darauf ankommen, ob die Kaufpreisabwicklung über Notar-Anderkonto erfolgt oder wie halt im Direktzahlungsmodell. Also das gilt in beiden Fällen. Und das, was wir jetzt herausgearbeitet haben, ist im Grunde wichtig für den Käufer. Also nicht die Frage, was der Notar machen muss, aber es ist wichtig für den Käufer. Weil der Käufer kriegt ja dieses Zahlungsverbot, das sich auf die gesamte Forderung, also auf alles im Grunde dann eben erstreckt. Aber er weiß oder man weiß dann eben bei Prüfung der materiellen Rechtslage, naja, also die Grundpfandrechtsgläubiger werden dadurch jetzt nicht geschädigt. Entweder weil die Pfändung insoweit halt unwirksam ist, weil der Anspruch gar nicht abtretbar war oder weil halt die Einwendung besteht, dass man sagt, insoweit kann man ja dann doch noch an die grundbuchlich abgesicherten Grundpfandrechtsgläubiger entsprechend zahlen. Aber das ist ein bisschen so, wie gesagt, das betrifft in erster Linie mal die Seite des Käufers, dass der sich sagt, inwieweit wirkt denn jetzt diese Pfändung hier gegenüber mir wirklich, an wen darf ich jetzt zahlen, an wen darf ich vielleicht nicht zahlen? Weil das ist ja dann sozusagen die Konsequenz. Ne? Wenn der jetzt sagt, okay, ich habe hier eingetragen die örtliche Sparkasse mit 200.000 Euro, an die zahle ich jetzt mal, verstoße ich dann gegen dieses Zahlungsverbot oder ist das Zahlungsverbot insoweit ja sowieso unwirksam, weil entweder der Anspruch insoweit gar nicht pfändbar war oder weil ich eben als Einwendung dagegen geltend machen kann, dass das Finanzamt ja nur insoweit pfänden kann, als auch der Verkäufer von mir die Kaufpreiszahlung verlangen könnte. Aber das ist alles sozusagen Perspektive des Käufers. Ja. Und jetzt, also wenn man diese Rechtslage einmal als Notar ermittelt hat und sich denkt, okay, also diese Pfändung des Finanzamts, die ist jetzt, die steht jetzt zumindest in einem, ich sag's mal, untertechnisch nachrangigen Verhältnis zu den Ansprüchen der Grundpfandrechtsgläubiger auf bestimmte Teile des Kaufpreises. Da kann man wieder sich konkret der Abwicklung dieses Kaufvertrages zuwenden und sich denken, naja, was mache ich denn jetzt mit diesem Wissen oder was mache ich denn jetzt im Hinblick auf meine nächsten Vollzugsschritte, also konkret auf die Fälligkeitsmitteilung, die ich ja irgendwann mal rausschicken muss.
Also da sind jetzt im Prinzip zwei Fragen, die sich jetzt stellen. Erste Frage, erteile ich überhaupt eine Fälligkeitsmitteilung? Mhm. Und zweite Frage ist, weise ich unter Umständen in der Fälligkeitsmitteilung auf irgendwas in dem Zusammenhang hin oder erteile ich die irgendwie modifiziert wie sonst? Und da muss man zuerst sagen, erst die Frage, erteilt man überhaupt die Fälligkeitsmitteilung? Fälligkeitsmitteilung ist letztlich eine Betreuungstätigkeit des Notars nach § 24 B-NO. Mhm. Und die muss der Notar unabhängig von der Pfändung ausführen. Das richtet sich nach den Weisungen im Kaufvertrag. Das heißt, aus unserer Sicht, die Fälligkeitsmitteilung ergeht ganz normal. Zumal ja auch die Fälligkeitsmitteilung letztlich Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt das Finanzamt den Kaufpreis fordern kann. Also, dass die Fälligkeitsmitteilung rausgeht, ist relativ klar.
Ja, also da kann man eine relativ formale Betrachtungsweise anstellen und sagen, wann der Kaufpreis fertigzustellen ist. Da gibt es ja aus dem Kaufvertrag, hat mit dieser Pfändung, dieser Forderung beim Käufer erstmal nichts zu tun. Deswegen Fälligkeitsmitteilung grundsätzlich ja. Aber jetzt ist eben die Frage, wie? Schreibe ich noch ein, zwei Sätzchen extra rein? Ja, und wenn ja, was schreibe ich rein? Gar nicht so einfach.
Also das ist im Prinzip auch eine Frage. Da haben wir ehrlich gesagt auch nicht viel zu gefunden. Also Rechtsprechung und Literatur, die sich damit auseinandersetzt, gibt es da eigentlich kaum. Das heißt, aus unserer Sicht, das sind jetzt im Prinzip Empfehlungen, die wir an dieser Stelle geben.
Die auch, muss man sagen, stark berufsrechtlich aufgeladen sind. Ja, also muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir sind ja hier für das Berufsrecht grundsätzlich nicht zuständig.
Genau.
Also deswegen, wenn man den Fall konkret mal hat, kann sich auf jeden Fall empfehlen, dazu vielleicht einmal mit der örtlichen Kammer Rücksprache zu halten. Vielleicht gibt es da Sonderwissen zu diesen Konstellationen. Aber zumindest also unter diesem Vorbehalt, ich frage dich jetzt einfach mal persönlich, Eberhard, ja, nicht als Teil des Themas, was würdest du machen in so einem Fall? Ja.
Ich würde wahrscheinlich einen abstrakt gehaltenen Hinweis würde ich geben. Also man hat zwei Möglichkeiten. Man hat die erste Möglichkeit, die man eben hat, ist, dass man eben sagt, man erteilt gar keinen Hinweis.
Fälligkeitsmitteilung geht einfach raus.
Geht ja, ganz normal raus, wie immer. Und ich meine, man muss ja sagen, der Käufer hat ja aufgrund der erfolgten Pfändung, weiß er ja, dass hier irgendwas nicht ganz normal ist, sage ich mal.
Ja.
Und da muss man unter Umständen auch vom Käufer erwarten können, dass er sich in der Stelle eben Rechtsrat einholt. Die zweite Möglichkeit ist eben, die man hat, ja, was man nicht macht, man sollte nicht konkret auf die Pfändung hinweisen. Man sollte nicht konkret sagen, hier ist eine Pfändung erfolgt und hier ist, deswegen zahlt jetzt bitte so und so viel an den und so viel an den, weil das können wir als Notar ja überhaupt nicht unbedingt sehen, ob diese Pfändung wirklich wirksam war.
Auch, ja,
genau.
Also da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht so weit aus dem Fenster lehnt. Also wir sind hier von der Prämisse ausgegangen, die Pfändung war wirksam, die wurde hier wirksam zugestellt. Das kann man ja aufgrund der Vorlage allein dieses Schreibens durch die Käufer beim Notar nicht zuverlässig beurteilen. Ja. Kann ja immer noch sein, dass aus anderen Gründen, formaler Natur oder wie auch immer, diese Pfändung unwirksam war. Und wenn man dann konkret sozusagen als Notar den Zahlungsplan vorgibt, so nach dem Motto, hier, du hast ja eine Einwendung gegenüber dem und du verstößt gar nicht gegen das Zahlungsverbot und zahl doch einfach mal so nach dem und dem Plan, gefährlich. Also da würde ich auch mitgehen und sagen, da sollte ich mich dann lieber zurückhalten. Auch so ein bisschen vielleicht aus Neutralitätsgründen gegenüber dem Verkäufer, gegenüber den Grundpfandrechtsgläubigern vielleicht auch, zumindest im etwas distanzierteren Sinne, weil man sagt, naja, also letzten Endes ist natürlich ein Event, das tritt ein nach der Beurkundung des Kaufvertrages. Man konnte es im Kaufvertrag selber noch nicht abbilden, weil man ja nicht wusste, dass es passiert. Und weil man damit natürlich auch nicht rechnen muss, alleine aufgrund dieser Grundbuchsituation. Und da müssen sich dann zumindest würden wir sagen, dann der kundige Käufer muss dann eben sich selber drum kümmern. Das ist gewisserweise sein Risiko, wenn er jetzt hier dieses Schreiben vom Finanzamt erhält, sich dann halt zu informieren, wie er dann damit umgeht. Weil ich als Notar eben berufsrechtlich gewisse Grenzen habe, die ich nicht überschreiten sollte und nicht überschreiten darf.
Ja, aber was halt okay ist aus unserer Sicht, ist, dass man eben schreibt, wenn man einen allgemeinen Hinweis da reinschreibt, der Notar hat auf die Vorschriften der Paragraphen 309 bis 316 AO hingewiesen. Mhm. Ich denke, da wird man jetzt keinen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot haben. Dann hat man den Käufer nochmal darauf hingewiesen, nochmal gesagt, hier ist vielleicht etwas nicht ganz normal und dann muss man eben sagen, okay, dann gibt man es halt in die Verantwortung des Käufers.
Mhm. Ist natürlich immer die Frage im Einzelfall, wie viel nützt es? Ne? Also wenn der Käufer relativ unbedarft ist und man sich so ein bisschen denkt, okay, der wird im Zweifel Hilfe brauchen, dann kann man ihn vielleicht auch noch irgendwie auf die Beiziehung anwaltlichen Rats verweisen. Das dürfte auch noch, das ist ja, denke ich, immer zulässig, wenn ich eben mal so berufsrechtliche Grenzen stoße, über den ich sage, als Notar kann ich jetzt nicht mehr weiterhelfen, der Käufer muss sich einseitig beraten lassen. Aber das ist schon, also man hat vielleicht so im Ausgangspunkt so den Impetus zu sagen, okay, ich erkläre denen jetzt, was hier passiert ist. Und zwar beiden Seiten. Ne? Mhm. Sowohl dem Verkäufer als auch vielleicht dem Käufer. Und dann muss man sagen, ja, gerade beim Verkäufer ist es so, der wird ja vor so einer Pfändung in der Regel nicht angehört. Das heißt, der weiß es möglicherweise noch gar nicht. Dann sollte man jetzt auch nicht als Notar derjenige sein, der hier dem Verkäufer mitteilt, übrigens, Kaufpreis ist gepfändet worden. Also da muss man sich im Zweifel dann lieber zurückhalten. Zumindest so unsere, das muss man vielleicht nochmal hier konkret dazu sagen, unsere persönliche Auffassung zu diesen Fragen. Wir haben auch in den Gutachten, die wir dazu verfassen, immer einen Hinweis drin, dass es sinnvoll ist, sich da nochmal mit der jeweils regionalen Notarkammer dann eben auseinanderzusetzen. Ich finde das Ergebnis, muss ich zugeben, irgendwie so ein kleines bisschen unbefriedigend. Ich halte es für richtig aus der berufsrechtlichen Perspektive, aber ein bisschen schade ist es ja irgendwie doch, ne? Weil man sitzt dann sozusagen als kundiger Jurist, als kundige Juristin zwischen Verkäufer und Käufer am Tisch und kann schon dann erklären und weiß, was materiellrechtlich, was da auch sozusagen vollstreckungsrechtlich jetzt passiert ist. Aber man darf sich dann eben nicht zulasten des einen oder anderen hier aus dem Fenster lehnen und überinformieren, auch wenn es sich jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so anfühlt. Ja. Okay, aber das heißt, du würdest sagen, zwei Varianten. Entweder ich mache halt so einen allgemein gehaltenen Hinweis und sagst du, hier, guck doch mal, da steht was im Gesetz. Ja, oder ich sage einfach gar nichts dazu und sage, es ist halt einfach die Verantwortung des Käufers, sich dann eben um die Behandlung dieses behördlichen Schreibens, das er da jetzt bekommen hat, eben zu kümmern. Und ein schlechtes Gewissen, finde ich, muss man als Notar dann doch wieder nicht haben, weil das ja, wie gesagt, einfach ein Fall ist oder ein Vorfall ist, der halt nach der Beurkundung passiert und mit dem man jetzt vorher nicht irgendwie rechnen könnte. Also man muss sich keinen Vorwurf machen dahingehend, dass man sagt, ich hätte das ja in der Vertragsgestaltung schon irgendwie in den Griff kriegen müssen, dieses zukünftige Event. Also da finde ich, ist es so schematisch betrachtet, so wie wenn der Verkäufer nach der Beurkundung stirbt. Das kann auch passieren, da kann ich auch nichts dafür. Also deswegen ist es jetzt kein Riesenthema sozusagen für die Vertragsgestaltung selber, aber eben eine Frage, die ich dann im Vollzug eben mir stellen muss. Okay, wir haben noch einen kleinen Schlenker zu der Frage, was ist denn, wenn bezahlt wird auf diese Zwangssicherungshypotheken? Und das ist was wir doch, also das hatten wir schon länger nicht mehr, aber eine Zeit lang hatten wir das auch vermehrt. Da gibt es so einen ganz interessanten Clou, auf den dann die Gläubiger kommen können. Vielleicht kannst du das noch erläutern, Eberhard.
Genau, das Problem ist natürlich, dass diese Frage stellt sich nicht bei Grundschulden, die Frage stellt sich eben nur bei den Zwangssicherungshypotheken, die da eingetragen sind. Wenn jetzt auf diese Zwangssicherungshypotheken, wenn die jetzt abgelöst werden, dann werden diese Zwangssicherungshypotheken in dem Moment zu Eigentümergrundschulden. Die Forderung erlischt, dadurch steht die Hypothek dem Eigentümer zu und wird dadurch zur Eigentümergrundschuld. Und jetzt kann natürlich der Gläubiger hinkommen, der spricht das Finanzamt, wenn es jetzt clever ist, und pfändet halt dann diese Grundschulden beim Eigentümer nochmal. Und das ist letztlich was, wo man sich über eine Löschungsvormerkung nach 1179 BGB unter Umständen vorschützen kann.
Dass ich dann einfach sage, die lasse ich dann im Vorher entsprechend eintragen, um sicherzugehen, dass ich dann eben dieses Recht dann auch gelöscht bekomme, bevor es dann entsprechend von einem sehr cleveren Gläubiger dann wieder gepfändet werden kann. Ja. Das kann natürlich den Vollzug zusätzlich hemmen, weil ich dann ja nochmal sozusagen ein gepfändetes Grundpfandrecht da drin habe, dass ich nicht einfach so gelöscht kriege. Genau. Ja. Okay, also das ist so ein kleiner Zusatzschlenker. Das passiert tatsächlich manchmal im Kontext mit Zwangssicherungshypotheken, die für die Finanzämter eingetragen sind. So wird uns das jedenfalls in der Anfragenpraxis geschildert. Haben wir auch schon verschiedentlich begutachtet. Allerdings jetzt auch, muss man sagen, seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Also scheint es vielleicht in der Praxis kein so großes Thema mehr zu sein. Jedenfalls kommt es nicht bei uns an. Ja, in Ordnung. Also vielen Dank, lieber Eberhard. Hat Spaß gemacht, war sehr erhellend. Ich glaube, man muss als Notar oder als Notarin in diesen Fällen sich dann eben ein bisschen halt doch auf diese formale Funktion und Position zurückziehen und sagen, okay, fällig stellen muss ich und inwieweit ich dann eben meinen Spielraum nutze, um jetzt den Käufer noch davor zu bewahren, hier irgendwie in ein offenes Messer zu laufen, das er momentan nicht sieht. Das kann man wahrscheinlich am besten nur einzelfallabhängig und gegebenenfalls halt nur nach Rücksprache mit der Kammer oder mit uns. Also wir übermitteln natürlich gerne dann die entsprechenden Fundstellen, die Gutachten, die wir zu diesen materiellen Fragen dann hierzu verfasst haben, auch an die Kolleginnen und Kollegen. Aber dann muss es wahrscheinlich jeder so ein bisschen für sich selber beurteilen. Ne? Mitnehmen kann man, glaube ich, man hat keinen Fehler gemacht bei der Vertragsgestaltung, weil das eben ein Event ist nach der Beurkundung, mit dem man jetzt nicht rechnen kann und das man auch nicht durch entsprechende Vertragsgestaltung vorher schon gut in den Griff kriegt. Und mitnehmen sollte man vielleicht auch, dass man vorsichtig sein muss in der Wahrnehmung darüber, was man weiß und was man nicht weiß. Also gerade dieses, kann ich wirklich beurteilen, ob die Pfändung wirksam war. Ja. Und sobald man sich das vergegenwärtigt, dass man das eigentlich nicht weiß und auch nicht wirklich beurteilen kann, tut man sich dann vielleicht schon leichter, sich auf so eine Position zurückzuziehen, in der man sagt, ja, kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen und darf ich euch jetzt auch nicht genau sagen, was ihr jetzt am besten macht, sondern muss eben nochmal von Dritten dann ja einfach aus einer anderen Perspektive geprüft werden. Gut. Jetzt hast du kaum im Dialekt geredet. Ja? Ja, bei der Folge könnte man eigentlich schön sagen, hätte noch immer Jutti Jangen. Ne? Also wahrscheinlich, also hoffentlich, genau, wenn der Golfer sich dran hält.
Ich kriege meinen Dialekt ja selber gar nicht mit, man ist es ja so gewohnt.
Ah, es ist ja so gewohnt, stimmt, genau. Ja. Ja, aber also prima, eine prima Folge auf rheinischem Hochdeutsch, würde ich sagen. Ja. Ja, sehr schön. Besten Dank, lieber Eberhard. Ja, bis zum nächsten Mal. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß in der Praxis und bis bald.
Bis bald.